Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Juhu, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich total, Stefan, dass du heute bei mir bist. Stefan Bohlken, Fliesenlegermeister und Inhaber eines Fliesenlegerbetriebs. Lieber Stefan, was sind die drei Dinge, die wir unbedingt über dich wissen sollten?
Ja, hallo, moin aus Oldenburg erstmal. Drei Dinge, die man wissen muss. Ja, ich bin selbstständiger Fliesenlegermeister, seit mittlerweile schon, ich glaube, 20 Jahren. Man zählt aber so genau gar nicht mit. Dann muss man über mich wissen, dass ich mich mal politisch engagiert habe. Mein Hashtag war damals, holt uns den Meister zurück. Und ich konnte so ein paar Impulse setzen, was die Rückvermeisterung im Fliesenlegerhandwerk gemacht hat. Und ich bin unterwegs als Trainer und Coach zum Thema Aufmaß und ich sag mal, perfektioniere deine Badsanierung. Das sind meine drei Themen.
Cool.
Alles andere sprechen wir gleich noch.
Ja, auf jeden Fall. Pass auf, nach fest kommt ab. Was verbindest du mit diesem Spruch?
Nach fest kommt ab. Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich die Frage ja vorher bekommen habe. Und mir ist das Thema Bürokratisierung dazu eingefallen, weil wir versuchen im Moment alles festzuzurren, indem wir alles Mögliche zu regeln und bürokratisieren und so viele Regeln schaffen, dass keiner mehr irgendwo die Möglichkeit hat, sich da rauszupuschen. Und ich habe Angst, dass wir vor lauter Bürokratisierung irgendwann das alles so festgemacht haben, dass danach abkommt. Und, dass wir wirklich einen Haufen Bürokratie wegwerfen müssen oder einfach keine mehr beachten. Also eine ganz große Keule, die ich da gerade raushole. Aber ich glaube wirklich, dass diese ganze Festverzurrerei von Gesetzen und Regelungen, die wir gerade haben, uns irgendwann auf die Füße fallen wird. Oder wir mit diesen ganzen Fesseln auf die Füße fallen.
So, pass auf, du steigst ja direkt ein. Bürokratisierung, das hat ja auch immer etwas mit Systemen zu tun, die man als Betriebsinhaber, Inhaberin ja auch zu bewältigen hat. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, Digitalisierung Ü50. Was bedeutet Digitalisierung für dich ganz persönlich? Ist es eine Chance, eine Herausforderung oder ist es beides?
Es ist eine Chance. Es ist beides. Es ist definitiv beides, weil es war kein einfacher Weg. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und habe kurz vor der Corona-Zeit und während der Corona-Zeit meine nahezu alle betrieblichen Prozesse digitalisiert. Das war natürlich Arbeit, aber jetzt ist es auch so, dass die Dinge viel, viel leichter sind. Das heißt, man kann mein Meter oder mein Maßstab dafür ist, wie viele Klicks brauche ich, um ein Angebot zu erstellen. Und da kann man jeder bei sich zählen, wie oft er klicken muss, wie oft er tippen muss und so weiter. Und, da bin ich mittlerweile relativ schnell fertig und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da meine Zeit damals investiert habe und die jetzt eben raushole.
Aber du hast gesagt, in der Corona-Zeit, was war der ausschlaggebende Punkt, genau in dieser Zeit das zu machen?
Das ist ganz witzigerweise, wir durften ja im Handwerk arbeiten, da waren wir ganz glücklich drüber und dann durften wir auch Kundenbesuche machen, das heißt, wir durften uns Projekte anschauen und dann standen wir irgendwann mal mit unseren Masken an in so einem Gäste-WC und die Kunden wollten wir dann zeigen, wo was hin muss oder was. Im Badezimmer auf jeden Fall war es super eng und wir waren zu dritt in diesem Raum und ich habe nur gedacht, nee, so kann das nicht weitergehen. Und dann habe ich angefangen, ganz einfach WhatsApp-Nachrichten vorzuformulieren, um dem Kunden dann abzufragen, wie sieht dann dein Gäste-WC aus und zeig mir das doch schon mal aus der Ferne. Und das waren so die ersten Schritte, ganz einfache, das ist noch nicht mal Digitalisierung, sondern das ist einfach nur per Chat abfragen, Vorsondierung, ist das ein Auftrag für mich, was kann ich da machen, was ist da zu tun, muss ich da überhaupt hin, mir das anschauen. Und so kam eins zum anderen und dadurch, dass da so viele Bild- und Videodaten aufkamen, die mit meiner damaligen Software nicht kompatibel waren, das heißt, ich musste alles in irgendwelchen extra Systemen speichern, habe ich mich nach neuen Systemen umgeguckt, habe gedacht, wo kannst du diese ganzen Daten lassen, wo kannst du die Bilder lassen, wie kannst du das bündeln und kanalisieren? Und habe dann immer gesagt, ich schmeiß alles weg, was ich an alten Kram hatte und fange nochmal neu an. Und habe mir dann zwei, drei Softwarelösungen angeguckt. Und da konnte ich dann wieder, da hatte ich dann alles in einem Werkzeug, also alles an einem Platz.
Ach krass, guck, und ich habe jetzt gerade erst gedacht, also war es eigentlich eher zufällig, dass es in der Corona-Zeit passiert ist? Und ich hätte jetzt eher vermutet, dass du da sagst, okay, die Kunden brauchen etwas anderes, weil man eben keine Vor-Ort-Termine machen kann. Aber es hat gar nichts eigentlich mit diesen Abstandsregeln und sonst was zu tun gehabt.
Nee, im Grundsatz nein. Das war nur der Auslöser. Also im Grundsatz war es irgendwie das, die alten Lösungen, die ich hatte, mit der neuen Welt nicht so richtig kompatibel waren. Also das Smartphone, was wir hatten, ich hatte zwar eine alte Software, aber die ließ dann nur zu, dass man Android-Geräte koppelte. Und das war alles irgendwie Mist und das war nicht das, was ich wollte. Und dann hatte man so viele Apps und Lösungen und Dinge am Start, dass man am Ende gar nicht mehr wusste, wo was war. Und nein, weil, Corona, also, das war nur ein Moment, der es dann ausgelöst hat, ja.
Weil ich sehe das auch tatsächlich nicht nur als Erleichterung für dich, sondern ja auch im Kundenservice. Also wir kennen das ja alle, wir rufen irgendwo an, ne? Wir brauchen einen Handwerker, dann heißt es erstmal warten und der Kunde ist erstmal froh, dass er Informationen abgeben kann. Hat ja somit auch das Gefühl, der Prozess ist irgendwie losgestoßen. Hast du diese Rückmeldung auch gekriegt?
Das mache ich ja heute noch so, das System. Und die meisten Kunden freuen sich und antworten dann gleich, ah, das ging ja fix. Super, wir kümmern uns und wir machen das, ne? Und ich erzähle immer die Geschichte, also im Handwerk, im Moment sind die Zeiten ja nicht so rosig. In der Corona-Zeit war es ja anders. Aber von den beiden Typen, die am Lagerfeuer sitzen, irgendwo in der Wildnis in Kanada und dann ganz hinten im Gebüsch diesen Bären hören. Und dann sagt der eine, ach du Scheiße, da kommt ein Bär, und macht er sich die Schuhe zu und zieht sich die Schuhe an. Und dann sagt der Kumpel dann, sag mal, bist du bescheuert, was ziehst du denn noch die Schuhe an? Meinst du, du bist mit Schuhen schneller als der Bär? Nein, sagt er, das brauche ich nicht, muss noch schneller sein als du. Und ich glaube, dass in Zukunft im Handwerk Geschwindigkeit eine Rolle spielt wird. Also der Kunde wird nicht mehr Bock haben, 3-4 Wochen auf ein Angebot zu warten, sondern die wollen da eben, so wie es im Internet heute auch geht, so wie wir das auch machen. Wenn wir wissen wollen, was kostet, gehen wir irgendwo hin und wir kriegen irgendwo eine Lösung. Und das wird man von Handwerkern auch erwarten. Und Handwerker, die keine schnellen Lösungen mehr bieten können, die werden halt hinten rausfliegen. Und so hole ich die Kunden halt schnell ab, bekomme schnell Informationen. Wenn mir die Informationen reichen, kann ich dann einen Preis abgeben. Und wenn nicht, dann geht's in die nächsten Schritte dann.
Okay, aber also das machen ja mit WhatsApp Business tatsächlich immer noch nicht so viele, ne? Das habe ich echt auch schon rausgehört. Was sind so diese typischen Glaubenssätze, wenn du das gleichaltrigen Betriebsinhabenden sagst?
Ja, viele sagen immer, das geht bei uns nicht oder im Handwerk geht das nicht oder die Kunden wollen E-Mail oder die Kunden wollen ihr Angebot per Post oder ja, viele glauben immer gar nicht, dass das so einfach geht. Also ich meine ja, dass vielleicht nicht WhatsApp, aber das ist eben eine Zukunft der Kommunikation, ist auch zu chatten und nicht mehr E-Mails zu schreiben, ne? Weil E-Mail ist so nervig mittlerweile und dann kannst du einfach, du willst die Person erreichen. Du rufst ja heute auch keine Häuser mehr an, sondern du rufst die Menschen an auf ihren Handynummern. Also keiner wählt ja mehr eine Festnetznummer.
Das stimmt.
Und was die anderen denken, ja, einige sind halt noch sehr, sehr traditionell unterwegs und drucken Angebote und fahren jeden Abend einmal zum Postkasten, auch für die Rechnung und so. Aber das ist, ich halte das für ein falsches Modell.
Du machst ja auch Vorträge darüber.
Ja.
Und was sind das für Gruppen und vor allem, wie reagieren die so, wenn du solche Sachen dann wirklich ja auch, also sympathisch rüberbringst, sodass irgendwie Digitalisierung doch voranschreitet?
Das ist, wie es bei allem in der Gesellschaft, glaube ich, so ist, und das ist auch in solchen Gruppen so, ein Teil schüttelt mit dem Kopf und sagt, nee, das geht bei uns immer noch nicht und das, was der da macht, das funktioniert bei uns auch nicht und wir können das nicht so. Und der andere Teil sagt, ja, ich will mehr wissen, ne? Ich will mehr wissen, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du das Büro einfacher hast, wie du den Überblick über die Kosten hast, wie du Kommunikation machst und wie man eben alles, es ist ja theoretisch möglich, übers Handy Rechnung zu schreiben, ne? Und wenn dann Jüngere da sitzen und da ist so ein älterer Herr wie ich und das erzählt, dann wundern sich einige schon, was man da so macht. Und sind dann schon begeistert und fragen nach.
Ja, und nach Digitalisierung kommt ja auch Automatisierung. Wie weit bist du da?
Das ist tatsächlich ein großer Schritt. Das denken ja viele, ne? Das sind irgendwie wie so ein Amazon, die haben ja alles digitalisiert und automatisiert. Das heißt, es muss nur noch irgendwann einer deine Druckerpatronen in der Box packen und der Rest geht automatisch. Es gibt nur wenige Dinge, die bei mir automatisiert sind. Und die meisten Dinge möchte ich auch noch selber wissen. Also wir haben mal überlegt, nur ein Beispiel. Du kannst theoretisch die eingehenden E-Mails mit den Rechnungen automatisch an deine DATEV weiterschicken, an den Steuerberater und auch theoretisch automatisieren lassen, dass die Bank die irgendwann bezahlt, beziehungsweise dass die abgenickt werden. Und das würde ich aber gar nicht wollen. Also ich würde da schon nochmal selber drüber gucken wollen. Was aber automatisch geht, ist mein Rechnungsausgang, ne? Also die Rechnungen gehen automatisch per E-Mail an den Kunden und zeitgleich wird automatisch über eine Schnittstelle an die Buchhaltungssoftware das übermittelt und von da aus hat auch gleichzeitig der Steuerberater dann Zugriff. Also diese Ausgangsrechnung und auch die Kontrolle der Ausgangsrechnung, was früher ein großer Aktenordner war, den hat man dann auf dem Tisch gehabt und hat die dann abgestempelt, nach hinten geheftet und so weiter. Das ist mittlerweile alles digitalisiert. Und man braucht nur noch reingehen ins Tool, drüber gucken und dann sagen, ja, okay, das ist richtig so, was du gemacht hast. Also es wird wirklich viel, viel abgenommen.
Aber es ist ja, du hast ja Mitarbeitende, richtig?
Mhm. Einen Gesellen aktuell und zwei Auszubildende.
Okay. Wenn jetzt zum Beispiel, wir kennen das alle im Handwerk, die Baustelle ist doch anders als gedacht, weil irgendwas auftritt, ne, so überraschendes, keine Ahnung. Jetzt ist das Angebot aber geschrieben. Wie machst du das, dass nachher doch die richtige Rechnung rausgeht, obwohl vielleicht eine höhere Leistung abgerufen wurde oder vielleicht auch gar nicht die Leistung, es war mit einer leichteren Lösung irgendwie zu lösen?
Also du hast ja über die App und die Software, jeden Tag werden Projekte festgehalten. Also es werden abends Bilder gemacht von dem, was gemacht wurde. Und es werden auch, ich sag mal, die Meilensteine festgehalten. Bei mir in der Firma ist es so klein und so übersichtlich, dass man das weiß. Ich sag mal als Beispiel, wenn eine andere Fliese genommen wird oder es wird mehr verfließt oder sowas, dann spricht man einmal drüber mit dem Mitarbeiter. Das sind nicht Dinge, die automatisch passieren. Aber dadurch, dass man wirklich auch das Feedback von der Baustelle, ich sag mal, hier jetzt am Desktop, am Computer hat und gucken kann, was ist da heute passiert, was haben die da heute verarbeitet, welche Schritte haben die heute schon geschafft oder sind da vielleicht sogar irgendwelche Schritte gemacht worden, von denen ich gar nichts weiß. Das findet alles digital statt und da habe ich auch jeden Tag Zugriff drauf auf den Stand der Baustellen.
Okay, das heißt also, der Geselle ist angeschlossen ans System.
Genau.
Und hinterlegt dort dann den aktuellen Stand der Dinge.
Also ich erzähle es mal andersrum. Wenn ich jetzt nach so einer WhatsApp, so einer Vorfilterung sag, pass auf, wir besuchen, wir machen einen Termin. Das Erste, was ich mache, bevor ich überhaupt beim Kunden klingel, ist, ich fotografiere schon mal die Straße, in der sich das Haus befindet. Und dann auch die Auffahrt und die Haustür. Und all diese Fotos halte ich schon fest, bevor ich überhaupt beim Kunden geklingelt habe. Und dann mache ich drinnen auch noch eine Bestandsaufnahme und so weiter. Und dann weiter kommt ja dann irgendwann die Angebotsphase, die Besprechungsphase. So, und jetzt kommt der Mitarbeiter wieder ins Spiel. Der wird dann in das Projekt eingeladen. Und in dem Moment, wo ich sage, pass auf, lieber Alex, das ist jetzt dein Projekt, kann Alex in diese Bauakte reinschauen und sieht schon, Mensch, da ist ja schlecht mit dem Parken. Wie hast du denn das vorgestellt, Stefan, mit dem Container? Oder wie schaffen wir das mit dem Aufzug? Irgendwelche Dinge, ne? Der weiß auch schon, welche Abdeckermaterialien er für die Treppe mitnehmen muss oder für irgendwelche anderen Bodenbelege. Und das kann er alles allein aus dieser Bildsammlung schon erkennen. Das ist schon ein großer Vorteil an der Stelle. Und dann kommen die Jungs halt, in dem Schritt da zum Projekt. Ich stolper gerade, sorry.
Problem. Ich möchte gerne was aufgreifen, was du eben ganz am Anfang gesagt hast. Die Bürokratisierung, die uns im Handwerk ja so ein bisschen lähmt und verlangsamt. Wo siehst du da die Schnittstelle zur Digitalisierung?
Jetzt muss ich mal überlegen, wie du das jetzt meinst. Also im Sinne, wie ich jetzt hier arbeite oder?
Grundsätzlich die Bürokratisierung, die ja häufig noch tatsächlich auf Papier ja auch stattfindet. Die ein oder anderen Sachen gibt es ja auch digital. Aber du hast eben direkt gesagt, die Bürokratisierung lähmt uns.
Ja.
Wo siehst du da jetzt die Chance im Rahmen der Digitalisierung, dass die Bürokratisierung weniger wird? Oder was bräuchte es, damit wir in der Digitalisierung schneller vorankommen?
Ich glaube, wir versuchen immer noch Dinge darzustellen, indem wir sie irgendwie auf eine PDF bringen. Und das sehe ich auch an ganz vielen anderen Handwerkern. Und dann bist du letztendlich, sitzt du vor deinem Computer, bekommst eine E-Mail oder eine PDF und musst die Dinge durchlesen oder bearbeiten und vermittelst zwischen einer digitalen PDF und deinem Programm. In meiner Welt ist das so, dass die Dinge vernetzt sind. Das heißt, ich muss sie nicht vermitteln, sondern die tauchen da rein, wo sie hingehören. Ich sag mal, die Arbeitszeiten. Früher war das so, du hast zwar vielleicht an der Mitarbeiter eine digitale Zeiterfassung gemacht, aber das Ende vom Lied, wenn er die gemacht hat, auf dem Handy, dann hast du eine PDF bekommen, wo die Arbeitszeiten drauf standen und dann hast du die wieder übertragen. So, und heute ist das alles eine Welt, in der die Dinge durchgängig sind. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter 2 Stunden beim Projekt Müller aufschreibt, dann werden Müller auch später in der Nachkalkulation diese 2 Stunden zugeordnet, ohne dass ich auch nur einen Schritt mache. Und das ist in der Bürokratie eben anders, ne? Und da sind wir Handwerksbetriebe teilweise sehr, sehr alt und sehr bürokratisch unterwegs, indem wir halt immer noch viele Zettel per Hand in unsere Maschine eintragen, in unser System.
Okay, und ist das etwas, was jeder Betrieb für sich selber lösen kann oder ist das etwas, was so verlangt wird?
Das ist eine Sache, glaube ich, die kann jeder Betrieb für sich selber lösen. Das sind ja deine innerstrukturierten, innerbetrieblichen Prozesse. Aber externe Bürokratie bedeutet natürlich auch, was muss ich zum Beispiel tun? Wir haben jetzt gerade das Problem mit der Entsorgung. Ne? Das heißt, was für jeden Kubikmeter Bauschutt, den wir entsorgen müssen, irgendwie einen Beleg darüber erbringen müssen, wo dieser Bauschutt herkommt und so weiter. Das ist natürlich eine Bürokratie, die ist auch wichtig an der Stelle jetzt. Aber das macht es natürlich schwieriger. Und das sind zwei andere Welten. Also die innerbetriebliche Bürokratie und die, mit dem wir, wie wir, ich sag mal, mit unserem ganzen System darauf umgehen müssen.
Okay, gehen wir nochmal zur Digitalisierung. Was glaubst du, warum so viele Menschen daran festhalten, dass diese analogen Systeme besser funktionieren oder warum es bei ihnen eben nicht geht? Du hast es eben zweimal sogar gesagt, dass immer kommt, bei uns geht das aber nicht. Warum? Warum geht es bei anderen nicht scheinbar?
Ich glaube, weil man zu viel vergleicht mit dem, was man vorher hatte. Also ich habe es jetzt gerade einem Kollegen gemerkt, der ist irgendwie 10 Jahre jünger als ich, der will auch gerade umstellen auf eine digitalere Lösung als die er jetzt hat. Hängt sich dann daran auf, irgendwie, weil die Spalten auf seinem Briefpapier nicht genauso übertragbar sind, wie er sie 10 Jahre hatte. Und dann haben irgendwie viele Angst davor, oder die vergleichen dann irgendwelche Mini-Funktionen, die sie vorher hatten, und verlangen die von der neuen Software auch. Und du hast natürlich, viele haben so alte Software-Dickschiffe, die haben hunderte von Möglichkeiten, die man da einstellen kann. Aber du brauchst es heute eben. Das ist nicht so, sondern es geht mit viel, viel weniger. Und nur wenn es weniger wird, wird es eben einfacher. Und ich glaube, viele hapern daran, dass sie immer ihre alten Lösungen mit den neuen vergleichen und sagen dann, ja, nee, das geht nicht. Und die hat ja die Funktion nicht und die hat die Funktion nicht. Und vorher hatten wir das fanden wir auch so toll. Und wenn du dann mal wirklich nachfragst, ja, warum habt ihr das denn genutzt im Jahr? Dann sagen die, ja, so oft nicht. Aber war schon irgendwie cool, das zu haben. Und ich glaube, man muss sich einfach losmachen. Man muss sich die neuen Sachen angucken, anprobieren. Es ist natürlich, je mehr Mitarbeiter hat, umso schwieriger wird es natürlich auch, weil dann die Aufgaben komplexer sind, die dann da auf einen zukommen, auch die der Veränderung. Aber es ist auch letztendlich so einfach, das auszuprobieren. Weil früher musste man eine Software kaufen und dann musste man sich entscheiden. Und die hat irgendwie, ich weiß noch, unsere erste PC-Lösung damals im Betrieb, die mein Vater gekauft hat, war inklusive Hardware eine Investition von über 10.000 Mark Ende der 80er Jahre. Ne? Da kostete der Drucker allein 2.000 Mark damals. Das war so ein 9-Nadeldrucker. Der hat einen riesen Höllenlärm gemacht. So, das war eine wirkliche Entscheidung. Und heute kannst du einfach sagen,
wir müssen kurz einmal für alle, die jünger sind, sagen, wie viel Mark damals wert waren. Also die Hälfte ungefähr, ne? 10.000 Mark sind 5.000 Euro.
Ja, aber damals haben Computer 3.000, 4.000, 5.000 Mark gekostet.
Ja.
Das sind wirklich horrende Summen gewesen, die man investieren musste. Und dann musste man sich entscheiden. Ja, und wenn man sich falsch entschieden hat, ich meine, damals gab es so viele Lösungen noch gar nicht, ne? So, aber heute kann man Software mieten. Das heißt, man guckt sich die an, man guckt sich die ein Jahr an und wenn man sagt, nee, das war nichts, dann probiere ich es halt mit einer anderen und dann nehme ich was Neues. Ich meine, das ist dann nur Zeit, die man investiert hat, aber eben nicht zigtausende von Euro in irgendwelche Lösungen, die man sich da bauen lassen muss. Also es ist heute schon wirklich viel, viel einfacher.
Und den Vorteil sehe ich auch gerade, wenn du ein größeres Unternehmen hast und sagst, diese Transformation ist dann ja so vielfältig komplex. Aber auch da ist es ja möglich, schrittweise sowas zu machen, dass man eben gar nicht alle direkt transformiert, sondern beispielsweise eine Abteilung erstmal mit anfängt, bis das sich eingespielt hat und dann nach und nach andere Abteilungen dazu holt. Also ich kann das verstehen, diese Sorge mit, okay, wir müssen jetzt alles einmal auf links drehen und es anders machen. Aber wenn man da offen ist und sagt, wir fangen mit der einen Abteilung an und wenn die drin ist, dann machen wir es mit der nächsten weiter, könnte es ja eigentlich funktionieren. Aber alle wollen ja auch, dass es dann morgen klappt. Und ich glaube, davon muss man sich auch frei machen, oder?
Ja, das ist, glaube ich, das ist eine sehr große. Also ich habe in vielen Schritten, in vielen kleinen Schritten das gemacht. Ne? Bin damals angefangen über die digitale Zeiterfassung, weil das damals der neueste heiße Scheiß war. Dann habe ich das vor einer Zeit lang gehabt, digital. Und dann habe ich aber auch das wieder über Bord geworfen und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt fange ich das. Also das war weit vor dieser Corona-Zeit, ne? Also vor 10 Jahren fast. Und als ich mich dann richtig digitalisiert habe, da war die digitale Zeiterfassung immer ganz hinten an. Da waren ganz andere Prozesse viel, viel wichtiger. Ne? Also Termine zu planen und dass der Mitarbeiter die sehen kann, diese Projekte jetzt zu planen, dass der Mitarbeiter sehen kann, was ich da gemacht habe, dass der Zugriff auf die aktuellen Projektdaten hat und die Zeichnungen und so weiter. Also Schritt für Schritt für Schritt macht man das. Und jetzt fangen wir langsam an, die ganzen Stundenzettel und sowas dann digital zu erfassen. Also das ist, es dauert, ne? Bis auch die einzelnen Prozesse sitzen.
Na, ja.
Und durchaus aufgliedern. Also nicht gleich alles auf einmal. Weil dann ist, glaube ich, der Frust hoch und dann ist auch die Gefahr groß, dass man sagt, ey, das macht alles gar keinen Spaß hier. Das ist neu und ich finde nichts und ich weiß nicht mehr weiter. Ich will mein altes Auto zurück oder mein altes System, ja.
Ja, die Überforderung, die dann einfach im Raum steht, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Und wie machst du das mit Terminen, wenn dich Kunden kontaktieren? Wie kommen Terminanfragen bei dir rein? Hast du auch einen öffentlichen Kalender, wo man was bei dir buchen kann? Oder hast du ein Ladengeschäft? Wie hast du das gelöst?
Nee, das mache ich tatsächlich immer noch individuell, ne? Also ich chatte mit den Kunden und schreibe dann oder wir telefonieren dann auch. Das mache ich meist vom Auto aus. Und dann machen wir Termine ab. Öffentlichen Kalender, nein, das habe ich nicht und das wollte ich auch nicht. Das ist für mich als Handwerksbetrieb oder für mich als Handwerker fand ich das nicht passend. Also für meine persönliche Tagesstruktur fand ich es nicht passend, muss man so sagen.
Ja, und ich glaube, da muss man auch vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt eine Heizung warten lässt und dann dafür zum Beispiel einen Termin macht, weißt du? Oder ob man sich ein Bad neu machen lässt, wo man ja auch wirklich, auch du ja berücksichtigen musst, wie viel Zeit brauche ich da? Was sind das für Kunden? Ich glaube, da kriegt man auch schon per Telefon oder per Chat auch schon so ein bisschen mit, was der Kunde so braucht.
Ja, definitiv. Also mit Telefonieren kann man sehr, sehr viel erreichen, ne? Und auch sehr, sehr viel Sympathie zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellen. Und dann einen Termin zu machen, ist ja letztendlich eine kleine Sache. Vor allen Dingen, wenn es um sowas Wichtiges geht wie ein Badezimmer. Natürlich könnte man denen sagen, gehen Sie mal auf meine Homepage und suchen Sie einen Termin aus. Aber das fand ich für mich nie die Lösung. Vielleicht kommt das nochmal, obwohl ich glaube, dass ich meinen Tagesablauf im Moment so habe, dass ich sage, nee, ich möchte das gar nicht. Können wir jetzt nicht vorstellen, irgendwie Zeit dafür zu blocken. Muss ein Stück denken.
Du bist ja Innungsobermeister und hast da ja auch mit vielen Fliesenleger unterschiedlicher Altersgruppen zu tun. Mhm. Wenn du dir mal die Jüngeren jetzt vorstellst, wie sind die dem ganzen Thema gegenüber aufgeschlossen? Gehen die da schon ganz anders dran oder sind die eigentlich, weil sie es beim Chef so gelernt haben, auch noch wenig digital unterwegs?
Auch wieder ich will nicht sagen halbe halbe, aber es gibt solche und solche, ne? Einige sind da teilweise viel weiter als ich und viel aufgeschlossener und andere wiederum sind wirklich, kalkulieren noch genauso wie in der Meisterschule und arbeiten die Dinge so ab und fangen jedes Mal wieder bei Null an und rechnen alles auf. Und wie in der ganzen Gesellschaft gibt es irgendwie von beide Sorten. Also in Erinnerung ist es ist aber natürlich so ein paar alte Dickschiffe, die immer noch ihren Tankerweg geradeaus fahren und nur ganz langsam von der Spur abzubringen sein, geschweige denn auf einen neuen Kurs. Und andere wiederum, die sagen, ja, zeig mir mal, was du da machst, ich will das sehen. Und dann sind sie dankbar für jeden, den man geben kann. Ne?
Hast du einen Einblick, wie digital die Meisterschule da schon mit dran ist? Sind die vorbereitend für eine eventuelle Selbstständigkeit, dass die sagen, guck mal, wie du deine Systeme machst oder... Weil du eben gesagt hast, die kalkulieren immer noch so wie in der Meisterschule. Hast du da einen Einblick, wie es bei den Fliesenlegern ist?
Also ich zeige ja an der Meisterschule hier in Oldenburg die Digitalisierung oder die Aufmaß- und Angebots- und Projektbearbeitung digital. Also das heißt, es wird vorher kalkuliert und dann irgendwie das herbeigeführt, wie sich ein Preis zusammensetzt. Und bei mir im Unterricht lernen die es halt, wie sie es dann in digitale Tools umsetzen, wie das dort gemacht wird. Das ist nur ein ganz kleiner Teil in der Meisterschule, das muss man ehrlich so sagen. Ne? Und ich weiß nicht, ob das mal mehr werden wird. Die Meisterschule hat ja einen relativ starren Rahmenlehrplan, auch Ausbildungsinhalte. Und also da ist sicherlich noch Luft nach oben. Die zeichnen mittlerweile am CAD, also die zeichnen ihre Bäder auch digital und die lernen natürlich auch digital rechnen, auch bei den Tischlern und bei Raumausstattern und so weiter. Aber ich glaube, es könnte mehr sein. Andererseits, man merkt auch, die Meisterpflicht ist, die Meisterpflicht. Man kann ja seinen Meister jetzt auch schon direkt nach der Lehre machen, ne? Und es ist schon ein Unterschied. Man merkt das an den jungen Menschen, die da sind, ob die wirklich direkt aus der Lehre kommen oder ob die schon 2-3 Jahre irgendwie auf dem Plan andere Dinge gemacht haben oder Erfahrung gesammelt haben, wie die mit den ganzen Dingen umgehen. Wenn so eine Meisterschule 1-2 Jahre dauert, das da alles unterzubringen, das ist dann schon dickes Brett, was die Meisterschüler und Meisterschülerinnen da bohren müssen. Wenn da Digitalisierung auch noch dazu kommt. Ne? Besonders, ich sag mal, das Zeichnen am PC von irgendwelchen Bädern oder Tischlerarbeiten oder digitalen Programme oder Zeichnungen zu erstellen. So.
Ja, ja, wenn du dann aus einem Betrieb kommst, der vielleicht noch nicht so digital unterwegs ist und du das dann da zum ersten Mal machst. Boah.
Ja.
Also ich weiß noch, bei mir in der Meisterschule, wir hatten einen Dozenten, der doziert aber nicht mehr und der war großartig. Der hat mit uns wirklich die Themen gemacht, so ich sage euch jetzt das oder wir lernen jetzt das, was ihr braucht für die Prüfung. Und danach sage ich euch das, was ihr braucht fürs echte Leben. Das war der Beste. Es war echt, da haben wir alle die Ohren gespitzt, zugehört. Es war richtig, richtig gut. Und ich glaube, das wissen die Meisterschulen auch. Das sind ja feste Systeme, ne, wie dann Meisterprüfungen gestaltet werden. Das kann auch nicht jedes Jahr neu abgeändert werden. Da hängen wir einfach ein bisschen hinterher. Das ist eben so. Aber ich glaube, da ist auch bei jedem Dozenten so ein bisschen das Glück verankert. Was bringe ich meinen Schülern und Schülerinnen da jetzt bei, was die wirklich nachher im echten Leben brauchen? Das siehst du wahrscheinlich, machst du auch so, wenn ich das so höre, ne?
Ja. Das ist so ein bisschen, ich habe das Glück, dass ich da hinten so ein bisschen Freestyle machen kann. Das ist so ein, mein Unterricht, ich will nicht sagen Dinge, die du noch meist zur Schule gern gelernt hättest, aber einfach so ein paar Skills, die du in dem üblichen Unterricht nicht lernst. Ne? Und du kannst ja auch an der Meisterprüfung teilnehmen, ohne jemals einen Vorbereitungskurs besucht zu haben. Ne? Das heißt, das ganze Ding ist so starr gezurrt, dass du sagen kannst, ich mache die Prüfung auch, wenn ich nie Unterricht besucht habe. Ja, und dann muss der Unterricht natürlich schon einem gewissen Rahmen folgen, dass er auf diese Prüfung dann zusteuert. Mhm. Wenn die jetzt ein bisschen was Externes lernen, was die für aufs Leben vorbereitet, oder auf die zukünftige Selbstständigkeit, dann sind die natürlich sehr dankbar. Ne?
Ja, du hast eben gesagt, andere Skills. Was sind das für Skills?
Zum Beispiel, dass die einfach wie man schnell ein Angebot schreibt. Ne? Also in der Meisterschule lernen die ja wirklich, ich sag mal, ein Quadratmeter Fliesen und dann wird da ein Kilo Kleber und ein Kilo Grundierung und dann wird eine Position gemacht, um ein Loch in die Fliese zu machen. Da wird eine Position gemacht, um die Fliesen Quadratmeter zu grundieren. Und da hast du nur für einen Quadratmeter Wandfliesen, der da irgendwie rankommt, hast du irgendwie 8 Positionen. Und ich zeige denen dann, wie ich das bei mir gemacht habe, wie ich das gebündelt habe, dass das nur noch eine Position ist und dass man trotzdem irgendwie mit seinem Geld zurechtkommt und den Kunden nicht mit so einem 8-seitigen Angebot überfrachtet, sondern eben sagt, okay, das geht auch mit 2 Seiten. Und dann versteht es auch der Kunde, was da steht. Ne? Weil der Kunde weiß ja nicht, was eine Zulage für rückseitige Katzspachtelung ist. Oder weißt du
ja? Ja gut, ich weiß es jetzt schon, aber ich weiß, was du meinst, weil ich saß so letztes Jahr vor dem Angebot, als wir unser Dach saniert haben lassen und dachte auch so, krass, was sind das bitte für 100.000 Positionen und habe überhaupt gar nicht verstanden, was gehört wie, wo zusammen. Und bei Zulage denkt der Kunde automatisch ja auch, okay, es wird deswegen teurer. Also dieses Wort, glaube ich, müsste auch einfach mal gestrichen werden. Geboten.
Ja, furchtbar, oder? Und das kommt aus diesem Meisterschulunterricht oder aus dem, wie wir es halt immer gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aus den Tarifverträgen. Und wenn man mal ehrlich ist, die meisten Angebote von Handwerkern, die sehen doch aus wie so eine Mischung aus einem Lieferschein, einem Gesetzentwurf und einer Einladung zu einer Gerichtsverhandlung. Also die sind ja nicht spannend für den Kunden zu lesen. Der weiß ja nicht, was der bekommt. Weißt, der will einfach ein schönes Badezimmer haben und abends schön duschen und der möchte das barrierefrei haben. Und er möchte pflegeleichte Fugen haben. Also vielleicht beschreibe ich auch mal die Vorteile, die das Badezimmer hat. Und dass es hell und klar ist und aufgeräumt und dass er einen schlauen Stauraum hat und dass er damit eine Shampoo-Garage bekommt, wo er dein Duschgel reinstellen kann und sowas. Der will ja nicht Zulage für bauseitige Wandöffnung lesen oder sowas. Ja.
Shampoo-Garage, das Wort kannte ich auch noch nicht.
Was?
Wie cool. Shampoo-Garage, das kannte ich nicht, nein. Ja, cool. Wieder was gelernt. Super, sehr gut. Wie schaffst du es, Stefan, dass du mit über 50 auch noch so offen bleibst gegenüber all diesen Veränderungen? Wo kommt das her?
Das gab einen Schlüsselmoment. Also grundsätzlich ist, glaube ich, mal so eine Grundneugierigkeit auf die Dinge, die da kommen und dass man sich den Dingen nicht versperren darf. Weil also ein Moment, den ich gehabt habe, als meine Kinder Snapchat hatten. Und ich weiß nicht, ob deine Kinder Snapchat haben oder wer hier das kennt, ist einfach die Hölle, das zu bedienen. Und, ich habe es mir damals runtergeladen und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es irgendwie eine Woche drauf gehabt, das möchte ich nicht haben. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich möchte irgendwo raus sein. Also ich möchte schon irgendwie Teil der Gesellschaft sein. Nun ist Snapchat nicht mehr das Ding, aber es gibt halt so viele Skills, wenn ich überlege, wie die Welt vor 10 oder vor 20 Jahren noch aussah und wie schnell sich das alles entwickelt und wenn wir jetzt ChatGPT dazu nehmen, wie wird die Welt in 10 Jahren erst aussehen und jetzt habe ich noch 30 Jahre auf dieser Welt und ich möchte nicht irgendwann hinten raus sein und dann nicht mehr dabei sein und da müssen wir uns, glaube ich, alle so eine gewisse Grundneugierigkeit gegenüber diesen neuen Dingen antrainieren oder müssen da Spaß dran haben, damit wir da nicht rausfallen. Also das ist einfach, das gehört irgendwie zu meinen Lebensgrundsätzen dazu.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja, weil mein Vater, der hat schon vor 10 Jahren gesagt, ich verstehe das nicht, ich will das auch nicht mehr wissen. Und das hat mich damals schon so getriggert, weil ich dachte, gibst du denn jetzt auf? Also hast du nicht verstanden, dass die Welt sich weiter dreht, dass sie sich schneller dreht, wir gar nicht drum herum kommen, um uns mit neuen Themen zu beschäftigen? Mich hat das vor 10 Jahren schon getriggert. Und ich verstehe genau, was du meinst damit. Und ich glaube auch, dass wir da den Griff zur Welt tatsächlich verlieren, wenn wir das erste Mal anfangen, sagen, ich verstehe das nicht mehr und ich will das auch nicht. Dann hört man, glaube ich, auf, auch neugierig zu sein.
das kann man ja vielleicht auch, aber also das irgendwie nicht mehr dabei zu sein, das finde ich so, war nicht so furchtbar, dieses ja. Raus, also nur mal ein Beispiel, mein Vater ist jetzt auch über 80 und es ging um die Aktivierung einer neuen Bankkarte und diese Debitkarten oder sowas und dann kriegst du ein Kennwort zugeschickt und musst ein Passwort eingeben, dann rufen die dich an, dann kriegst du eins durchgesagt und das ist ein Prozess, der hat sogar mich überfordert, ne? Und wo ich gedacht habe, ja, wir sind da in einer Gesellschaft gerade dabei, irgendwie auseinanderzudriften. Und man muss da irgendwie dranbleiben. Ansonsten verlieren wir den Faden. Und das möchte ich halt nicht.
Mhm. Für mich. Aber ich glaube, das überfordert ganz viele. Und wenn du mal Schreiben gekriegt hast von der Agentur für Arbeit, vom Finanzamt, also da kann man ja gar nicht anders, als Teile davon bei ChatGPT einzugeben und sagen, übersetz mir das mal in normales Deutsch. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Wir machen es uns ja manchmal mit unserer Sprache auch wirklich schwer. Das Land der Denker und Dichter, aber bei manchen Sachen sind wir auch einfach raus.
Ja,
und das bringen wir uns selber raus, weißt du?
Ja, also Prozesse sind kompliziert. Wir müssen natürlich auch sicher sein in dieser digitalen Welt, ne? Ist ja, kann man ja ganz, ganz viel schnell bescheißen und falsch machen. Und deswegen ist halt so wichtig, dass man sich absichert. Aber ja, es ist halt, ja.
Ja.
Wir fangen ja an zu philosophieren.
Ja. Ja, oh Gott, wir schweifen ab. Okay. Also, welchen Tipp würdest du Kollegen, also branchenfrei geben, die in deinem Alter sind, die sich dafür irgendwie interessieren, aber trotzdem schwer tun, digitaler zu werden, auch vielleicht im Hinblick auf Nachfolge. Was würdest du denen sagen?
Haut euch aus. Geht in die Innungen, geht zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo Leute sind, von denen ihr glaubt, dass die sich da auskennen. Tauscht euch aus, sprecht mit Kollegen. Es gibt genug Leuchtturmbeispiele. Die ganze Digitalisierung funktioniert ja nicht, weil ich ein digitaler Typ bin, sondern weil ich mich nur für Dinge interessiere, die es da gibt. Also ich kann das ja nicht selber machen. Schaut euch die Dinge an bei Kollegen, die es schon gemacht haben. Lasst euch das erklären, wie einfach das ist. Geht einfach um. Man kann es heute alles online zeigen. Man braucht noch nicht mal irgendwie jemanden, sich neben sich sitzen zu haben, der über die Schulter guckt, sondern es geht alles online. Und es gibt da so viele Dinge zu entdecken. Lasst sie euch zeigen. Und man erkennt sie auch nicht, wenn man sich die 2-Wochen-Version runterlädt, sondern man muss wirklich schauen, wie Digitalisierung funktioniert beim Kollegen, weil dann erkennt man erst, wo die Vorteile sind und wo die Hacks sind, die im Hintergrund die Arbeit vereinfachen.
Okay, kommen wir zur Abschlussfrage, wobei ich nach der Abschlussfrage noch eine Frage habe, fällt mir gerade ein, aber die machen wir zuerst. Deine drei Tipps zu diesem Thema, deine drei Tipps, weil es sonst heißt, nach Fest kommt ab. Nummer 1.
Jetzt überraschst du mich. So, also zu dem Thema.
Aha.
Ja.
Ja.
Tauscht euch aus. Probiert's aus und bleibt einfach offen für Neues. Fallt nicht hinten raus, sondern bleibt offen für Neues, denn die Welt dreht sich weiter und die Welt wird sich schneller drehen. So, kümmert euch um das, was da kommt. Mein Satz dazu ist immer, wenn ich jetzt ahnen kann, wie die Zukunft mal aussehen könnte, was mache ich eigentlich, um mich darauf vorzubereiten? Also wie bereite ich mich darauf vor, dass der Bär von hinten kommt und anrauscht? Ne? Also was mache ich, um mich auf diese Zukunft vorzubereiten, die da gerade kommt, von der ich schon ahne, dass sie kommt.
Cool. Du bist ja ein sehr offener Mensch. Wo kann man dich in den nächsten, sagen wir mal, im ersten Halbjahr von 2025 treffen? Auf welchen Veranstaltungen? Sich mit dir auszutauschen.
Einmal habe ich eine eigene Fliesenlegerveranstaltung. Alle Fliesenleger und auch Flieseninteressierten sind eingeladen. Das Fliesenforum Nord Anfang März in Melle, Ende März. Und ich glaube, kurz davor bin ich auch, genauso wie du auch, liebe Katrin, wahrscheinlich auf der Zukunft Handwerk in München.
Mhm.
Der Handwerkertreff Deutschlands, würde ich mal sagen. Ich hoffe es zumindest, wo sich das ganze moderne Handwerk trifft. Und vielleicht noch Tipp 4 an alle, die kommt dahin, meldet euch an, weil da trefft ihr die ihr treffen müsst, um da in der Digitalisierung weiterzukommen.
Okay, und weiter hinten im Jahr hast du eine Veranstaltung, wo du sagst, da muss man unbedingt hinkommen, wenn man sich mit dir austauschen möchte, wenn man Informationen haben will, irgendeine Veranstaltung, wo du sagst, da bin ich zu treffen.
Ja, da bringst du mich gerade noch wieder auf eine Idee. Ende August findet statt in Bad Zwischenahn das Baubarcamp. Das wird auch spannend. Da kann man sich dann auch austauschen, da kann man eigene Slots machen, da kann man zum Beispiel reingehen und einfach sagen, ich interessiere mich für das Thema Digitalisierung, ich trinke Mitarbeitergewinnung oder auch Nachwuchsarbeit, dann kann man eigene Slots machen, Räume aufmachen, kann sich über das Thema unterhalten, über was man selber möchte. Also eine Konferenz ohne Thema.
Cool, sehr gut. Also alle Informationen zu dir gibt es auch in den Shownotes, Kaiten und dir zu folgen auf sämtlichen Kanälen, auf denen du vertreten bist. Da freue ich mich sehr drauf, auch auf die Rückmeldung, ob sich jemand gemeldet und gesagt hat, oh, ich glaube, ich brauche doch mal ein bisschen mehr Informationen. Kannst du mal, Stefan?
Ich kann das gerne zeigen. Also wer Bock hat, ich führe das gerne vor. Ich nehme mir die 30 Minuten, zeige euch meine digitale Reise, wo der Kunde reinkommt und wo die Rechnung hinten rausgeht und wo zwischendurch alle reinpassen. Das ist, ist wirklich schnell gezeigt und einfach gemacht. Ja.
Cool, vielen
Meldet
Dank.
Euch
das
bei
ist
mir.
Ein ja, tolles Angebot. Ich danke dir. Damit beschließen wir auch die Folge nach Fest kommt ab, der Podcast fürs Handwerk. Und lieber Stefan, ich danke dir von Herzen, dass du mit dabei warst. Ich freue mich total auf unser nächstes Wiedersehen, dann Mitte März auf der Zukunft Handwerk. Ja, aber wir werden uns vorher wahrscheinlich noch einige Male hören. Stefan ist ein großer Verfechter der Sprachnachrichten oder auch des einfachen Anrufens. Also einfach mal durchklingeln, das kannst du ja auch ganz gut. Ja. Ja.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Also das,
sehr gerne.
Und was für eine Ehre bei der ersten Podcast-Folge. Liebe
ja,
Katrin,
nun.
Ich wünsche dir viele weitere Folgen nach Festkommen ab und viele tolle Gäste, viele neue Gespräche. Und danke von ganzem Herzen, dass ich heute dabei sein durfte.
Oh, was für eine schöne Abmoderation. Ich danke dir. Danke, ja. Stefan. Tschüss.
Das war nach Festkommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.